Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl und einem Gast aus einer Branche, die Millionen Menschen begeistert, bewegt, aufregt. Es geht um Fußball heute und unser Mann war und ist seit Jahrzehnten dort ein prominenter Name. Erst als Bundesligaspieler, dann als Trainer etlicher deutscher und internationaler Vereine. Jetzt sieht man oft im Fernsehen, als Experte kommentiert er die Champions League. Hauptberuflich ist er derzeit technischer Direktor beim FC St. Pauli. Man kennt ihn aber auch seit seinen Anfängen als sozial engagierten Zeitgenossen, als politisch kritischen Kopf, inzwischen sogar als Autor eines Buches, das er ohne Ghostwriter und richtig gut selbst geschrieben hat. Ich war schon immer ein Rebell, so der einschlägige Titel. Kenner ahnen nun, wer bei uns ist. Willkommen, Ewald Lienen.
Herzlichen Dank.
Als Fußballprofi, Herr Lienen, hat man an den meisten Wochenenden im Jahr schwerlich Zeit. Deshalb haben wir uns einige Tage vor diesem Sonntag getroffen. Wir wissen jetzt also nicht, wie der FC St. Pauli aktuell gespielt hat am Freitag gegen Bochum. Immerhin sind sie direkt nach einem Unentschieden gegen den KSC nach Berlin zu uns gefahren, wo wir uns unterhalten. Es läuft ja so mittelprächtig. Mal tolle Spiele, auf St. Pauli, dann überraschend doofe Niederlagen, viele Punkte werden liegen gelassen, auch wieder dieses 2:2 gegen den KSC in allerletzte Minute, der Ausgleich. Leidet da Ihr altes Trainerherz?
Ja, natürlich. Wir möchten immer gerne gewinnen und wir haben in dieser Saison mit einer ganzen Reihe von neuen jungen Spielern ein neues Trainerteam, die gegen Ende der letzten Saison schon da waren, ja, Jos Luhukay mit seinem Team, wirklich sehr viele schöne Spiele absolviert mit einem sehr schönen Fußball, sehr schöne Kombinationen. Und wir sind auch oft in den Spielen in Führung gewesen und haben es aber in 3, 4, 5 Spielen leider nicht geschafft, diese Führung über die Zeit zu bringen. In Dresden hochgeführt, 3-0 glaube ich sogar und trotzdem 3-3 gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt gegen Karlsruhe das gleiche 2-0 geführt und in den letzten 5, 6 Minuten auch noch 2 Tore kassiert. Also es ist schade, sind viele unerfahrene junge Spieler noch dabei. Aber es ist nach wie vor möglich, in dem 3-Punkte-System heutzutage mit mehreren Siegen, wenn man das mal hinkriegen sollte, auch wieder oben anzuklopfen. Aber erstmal müssen wir sehen, dass wir auch mal die Spiele, wo wir gut spielen und in Führung liegen, dass wir die auch über die Zeit retten.
Sie waren mehrere Jahre Trainer des Vereins, bis Sie dann 2017 technischer Direktor wurden. Was macht denn ein technischer Direktor?
Ja, das hört sich großspurig an. Man wusste nicht so richtig, was soll man mir für einen Titel geben. Eigentlich bin ich Botschafter, Wertebotschafter, Ambassador oder so etwas wie ein Repräsentant des Vereins, unseren Sponsoren gegenüber, aber auch nach draußen den Medien, der Medienwelt gegenüber. Ich halte viele Vorträge, ich bin unterwegs und versuche vor Führungskräften von unseren Sponsoren, aber auch vor externen Firmen über Management, Teambuilding, Leadership, Führungsverhalten zu sprechen. Aber ich bin bei vielen Veranstaltungen, bei Konferenzen, bei auch sozialen Anlässen von Stiftungen. Bei ganz, ganz vielen Veranstaltungen repräsentiere ich unseren Club, auch bei unseren eigenen Heimspielen und versuche, unsere Werte hochzuhalten. Also sowas wie ein Außenminister.
Wenn man Ihre Vita, Herr Lienen, Ihren Geist nur in Umrissen kennt, also dass dieser Ewald Lienen immer schon ein bisschen anderer Fußballer war, ein nonkonformistischer Mensch eher, zu den Einzelheiten kommen wir noch, dann denkt man, dieser Verein St. Pauli, der ist ja wie geschaffen für Sie. Also dieser Club mit der Piratenflagge, mit einer linksalternativen Fankultur, einer ganz starken Prägung von der Leitung bis zu den Fans, einzigartig eigentlich im deutschen Profifußball. Das ist schon eine Heimat geworden für Sie, oder?
Ja, das kann man so sagen. Ich bin auch oft gefragt worden, wieso bist du nicht schon viel früher zum FC St. Pauli gekommen? Ich muss sagen, als ich selbst als Spieler tätig war, da fing der Club eigentlich erst an, sich in eine solche Richtung zu entwickeln. Zwischen 85 und 91, wo ich meine letzten Jahre als Spieler verbracht habe, fing das damals an in Hamburg, dass sich im Stadtteil was veränderte und dass eine ganz andere Fankultur entstand, die quasi ins Stadion dann geströmt ist, bestimmte Werte und Vorstellungen mitgebracht hat. Und dann bin ich als Trainer viel unterwegs gewesen, im Ausland, auch in Deutschland. Und 2014 bin ich dann hier endlich gelandet beim FC St. Pauli. Und es ist schon so etwas wie eine Heimat. Nicht nur für mich, sondern auch für viele Mitarbeiter, für viele Anhänger, für viele Fans, aber auch für viele Leute des Viertels ist das Stadion und der Club eine Heimat geworden. Und ich fühle mich dort sehr wohl.
Vor einigen Wochen gab es ein Politikum um einen St. Pauli-Spieler. Cenk Sahin, der türkische Fußballprofi, hat in einem Instagram-Post die Syrien-Offensive der Türkei begrüßt. Er wurde daraufhin prompt vom Verein freigestellt. Das meinen Sie wahrscheinlich vorhin mit den Werten, ne? Das geht beim FC St. Pauli nicht. Wie lief diese Diskussion bei Ihnen? Waren Sie da beteiligt?
Nein, da war ich gerade mal ein paar Tage im Urlaub. Ich habe den 40. Hochzeitstag mit meiner Frau in Spanien gefeiert. Und dann hat sich das ergeben. Man hat ja auch gesehen, dass die Nationalspieler der Türkei auch einige aus unserer Sicht unpassende Gesten gemacht haben. Der Cenk ist natürlich nicht einfach so gewesen, dass der Cenk einfach nur freigestellt wurde, sondern es haben auch einige Gespräche stattgefunden. Wir sind ein lebendiger Club. Es gibt sehr viele Diskussionen, auch Kritik an Widersprüchen, die wir vielleicht selber produzieren, weil nicht alle Fans mit bestimmten Sponsoren oder bestimmten Ausrichtung einverstanden sind. Aber eine Sache ist natürlich völlig klar, wenn es darum geht, mit Waffengewalt Konflikte zu bestreiten, gegen andere Menschen vorzugehen. Das ist ein absolutes No-Go. Das kannst du bei uns niemandem verkaufen. Und deswegen wurde mit dem Cenk intensiv gesprochen und er war nicht bereit, diesen Post zurückzunehmen und sich auch anders zu äußern oder es auch zu erklären, was er damit überhaupt meinte. Denn ich denke, das ist auch nicht so ganz klar geworden, aber am Ende des Tages hat er es sogar nochmal bekräftigt und nochmal wiederholt. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass es dann zu Konsequenzen kommt, denn er wurde vom aktuellen Trainerteam auch nicht berücksichtigt, er war auch nicht glücklich. Aber am Ende des Tages blieb uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu sagen, wir trennen uns, wir stellen ihn erstmal frei, der Vertrag gilt noch, aber natürlich hofft der Club, dass wir im Winter ihn an einen anderen Club abgeben können. Das ist sehr schade für den Jungen, aber das ist die Grenze, die wir nicht überschreiten können und wollen. Und wenn so ein Spieler dann bei uns im Stadion aufläuft, das wäre kein Zuckerschlecken für ihn.
Vor 2 Jahren wurde der Verein in der Schweiz extra ausgezeichnet für sein soziales Engagement. Sie haben damals die Dankesrede gehalten. Als ich unter meinen Fußballfreunden stolz rumerzählt habe, dass sie mein Gast sind, bekam ich sofort von mehreren Seiten auch Post über soziale Aktionen des Vereins. Die witzigste, die drehte sich um Ewalds Bienen. So eine Honig-rettet-die-Welt-Aktion oder rettet die Bienen und damit die Welt. Den Honig kann man, glaube ich, im Fanshop erwerben, online bestellen. Da mussten Sie, glaube ich, selber lachen über die Idee, ne?
Ja, wir haben einige sehr kreative Köpfe bei uns in der Marketing-Abteilung und die mit Partnern zusammen wirklich gute Ideen haben und immer wieder meinen Namen auch so ein bisschen verballhornen, um auf etwas aufmerksam zu machen. Wir haben sogar eine eigene Indoor-Werbeagentur, wenn man so will. Das machen die Leute mittlerweile alles selber. Und diese Idee war dann halt, den Ewald-Bienen-Honig zu produzieren. Nicht, weil wir jetzt in die Honigproduktion einsteigen wollten, sondern weil wirklich sehr, sehr ernster Hintergrund. Wir leider darauf aufmerksam machen müssen, dass Insekten sterben durch den Klimawandel, durch das, was sich in unserer Luft abspielt. Und ja, und dazu gehören natürlich auch die Bienen. Und die Bienen sind natürlich unersetzlich für die Nahrungsproduktion. Und deswegen haben wir das gemacht. Bienenvölker angesiedelt, die dann auch Honig produzieren. Das hat ein großes Echo gegeben. Und ich hoffe, dass das auch dazu beiträgt und beitragen wird, dass sich dort was ändert.
Trotzdem ist es auch beim St. Pauli Professional Football hartes Profigeschäft. Und wie Sie in diese Welt kamen und Erfolg hatten. Davon wollen wir hören nach einer ersten Musik, die Sie sich für diese Zwischentöne ausgesucht haben. Herr Lien, eine schöne Mischung aus Klassik und Pop haben Sie zusammengestellt. Wir beginnen mit einem, ja, Rockklassiker kann man ihn schon nennen, aus den frühen 1970er Jahren. Jethro Tull, Locomotive Breath. Hat da der junge Ewald Lienen auch die Mähne geschüttelt?
Auf jeden Fall. Also das, ich liebe Musik, aber jeglicher Couleur. Ich mag genauso gerne klassische Musik, wie ich Rockmusik mag, aber auch Liedermacher. Ich habe alles gehört und wenn das schön melodisch ist und hat dann auch noch Inhalte oder es ist halt ja so motivierend wie dieses Locomotive Breath von Just Total, dann bin ich dabei und ich habe ja bekanntermaßen auch zu der Zeit sehr lange Haare gehabt. Ob ich die Mähne dazu geschüttelt habe, weiß ich nicht, aber das ist ein tolles Musikstück.
Deutschlandfunk heute mit Ewald Lienen zu Gast, dem Fußballprofi, als Spieler, als Trainer, jetzt beim FC St. Pauli, technischer Direktor. Hat sich Jethro Tull Locomotive Breath gewünscht. 18 Jahre alt waren Sie, als der Song 1971 herauskam. Blenden wir es noch weiter zurück, Herr Lienen, ins Dörfchen Schloss Holte bei Bielefeld. 1953 sind Sie dort geboren und Sie waren noch ein Knirps, als jemand diesen Satz gesagt haben soll. So erinnern Sie sich jedenfalls in Ihrer Biografie. Na, Kleiner, wollen wir eine Runde spielen? Wer war das?
Ja, das war mein Vetter Heinz, der nebenan wohnte. Der Sohn von meinem Onkel, ein bisschen älter als ich. Ich war 4, 5 und er war 1920. Und er hat mich zum Fußball gebracht. Er ist bei mir aufgetaucht und dann haben wir angefangen, auf dem Hof Fußball zu spielen. Also so eine richtige 50er Jahre Karriere auf dem Hof, im Hinterhof oder auf dem Bolzplatz mit dem Fußballspielen anfangen. Und das war einfach toll. Ich habe von Anfang an Spaß und Freude daran gehabt und er hat mich gefördert.
Was war das für ein Milieu, in dem Sie aufgewachsen sind?
Ja, das war ein kleines Dorf, Schloss Holte. Damals hieß es noch Liemke. Als ich geboren wurde, hieß es Liemke. Heute ist es ein Stadtteil von Schloss Holte Stukenbrock. Und im Grunde genommen, ein paar tausend Menschen wohnten dort, sehr ländlich, viel kleiner als Familienhäuschen. Den Leuten ging's gut. Sie hatten Arbeitsplätze. Sie haben auch noch viel landwirtschaftliche Arbeit und wir hatten sehr viel Platz, ein kleines Wäldchen vor der Tür, die Straße, die da durchführte in den 50er Jahren, da sind kaum mal Autos vorbeigekommen, ab und zu kam der Milchmann und dann konnte man sich Milch abfüllen lassen, also es war eine ganz andere Welt, so eine richtige heile Welt. Wir konnten sogar auf der Straße Fußball spielen, ich habe es geschrieben in dem Buch, nur ab und zu unterbrochen von einem Auto, das sich in unser Viertel verirrt hatte, konntest du kleine Steintore auf der Straße machen. Alles, was heute nicht mehr geht, aber damals ging das noch.
Was haben Ihre Eltern gemacht? Was hat Ihr Vater gearbeitet?
Ja, mein Vater war erst Fahrer gewesen. Er ist ja sehr spät aus dem Krieg, also er war schon älter, als er aus dem Krieg wiederkam und hatte keine gute Grundausbildung, war dann Fahrer von einem Transportunternehmen und wurde dann Pförtner der Mähmaschinenfabrik Klaas. Klaas ist bei uns Hasewinkel in der Nähe von Bielefeld, Gütersloh, Hasewinkel, diese Mähmaschinen. Da war er Pförtner über lange Jahre. Und sein Hobby war eigentlich bei uns auf dem Grundstück irgendetwas um- und anzubauen, hier nochmal ein kleines Häuschen und da was anbauen. Das war eigentlich seine Welt und der wurde dann irgendwann mal pensioniert, hat sich aber für Fußball, auch für unsere Schule, für meinen Bruder und mir eigentlich gar nicht interessiert. Mhm. Er war herzensgut, hat keiner Fliege was zuleide getan, aber er wusste nicht so genau, wie soll er diese Rolle als Vater ausfüllen, denn er hatte selbst kein Vatermodell, er ist 1914 geboren, im gleichen Jahr ist sein Vater im Ersten Weltkrieg gefallen und das hat man gespürt, aber ich habe auch andere Beispiele gesehen in der Nachbarschaft, wo andere Väter sich ganz anders ihren Kindern gegenüber verhalten haben, auch wenn er uns nicht so gefördert hat, aber er hat sich um uns gekümmert, er hat uns in Ruhe lassen, in Ruhe reifen lassen und uns viel aus diesen Kriegszeiten erzählt.
Ihre Mutter war die große Bezugsperson und die starb, als sie 12 Jahre alt waren. Das war, wie Sie das beschreiben, ein furchtbares Erlebnis für Sie. Und
das war nicht sehr witzig. Also ich war fast 12. Mhm. Einen Monat vorher ist sie gestorben und war schon fast ein Jahr lang nicht mehr zu Hause gewesen, weil sie ganz schwer an Brustkrebs litt. Und damals wusste man nicht so genau, was macht man da. Sie ist kaputt gestrahlt worden. Die haben die bestrahlt bis zum geht nicht mehr. Und sie ist ganz elendiglich gestorben. Und das war für mich ein Schlag ins Gesicht. Und es hat mich auch emotional über lange, lange Jahre belastet, ohne dass mir das so richtig klar wurde. Weil es hat eigentlich keine Trauerarbeit stattgefunden. Sie war weg.
Das kannte man in den Familien damals nicht, dass man darüber geredet hätte. Ne?
Genau, das hätte mal geholfen. Sie war dann, also ich habe mich zwar von ihr verabschiedet, aber nicht emotional. Es wurde nicht darüber geredet und plötzlich war sie weg und da sind viele Gefühle, die im Laufe der Jahre wieder hochgekommen sind, die man natürlich dann einschließt, weil es bedrohlich ist als Kind. Und ja, insofern hat dieses Buch auch diesbezüglich nochmal einen kleinen therapeutischen Effekt gehabt, was ich da geschrieben habe. Man war es nicht gewohnt, Gefühle zuzulassen oder sich überhaupt darüber bewusst zu werden. Insofern war es eine große Belastung.
Wie lief das dann mit dem kleinen Fußballspieler Evalin? Heute werden im Profifußball junge Talente mit 13, 14 von Scouts entdeckt, kommen in Nachwuchsakademien. 16-jährige Profis sind keine Seltenheit mehr. Ich meine, zu Ihrer Zeit war da noch kein Gedanke dran. Was hatten Sie so selber vor? Im Kopf, im Gefühl, mit dem Kicken, war das ein Hobby? Und klar, mehr nicht.
Der Profifußball spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Man hat die Nationalmannschaft gesehen, ab und zu hat man am Wochenende die Sportschau gesehen oder eigentlich mehr das ZDF-Sportstudio samstags abends. Aber dass wir selbst etwas als Spieler damit zu tun haben könnten, selbst wenn man gut war, auf so eine Idee wären wir nicht gekommen. Für mich war Fußball, der hat mich gerettet. Ich war ja vorher schon im Verein, als meine Mutter noch lebte. Und als meine Mutter dann starb, da war Schule und Fußball für mich meine Rettung. Ich habe in der Schule unglaublich viel gearbeitet, um dort Anerkennung zu bekommen. Und der Sportverein, der ja ein Steinwurf von uns zu Hause weg war, VfB Schlosshölze, das wurde meine Familie. Mhm. Die Schwestern meines Vaters haben sich um uns gekümmert, aber meine emotionale Heimat war im Club mit den Trainern, Manfred Schomburg in erster Linie, der mich jahrelang gefördert hat, aber auch meine Kollegen und Kameraden.
Das heißt, Sie spielten als Teenager mal so mit 14, 15, 16 in den A-, B-Jugend, C-Jugenden in den Vereinen und ab wann sagte man denn, Mensch, guck mal, also der Ewald, das ist echt ein Könner. Also,
ja, das hat man schon relativ früh gemerkt. Ich bin mit 13, 14 Jahren schon zur Westfalen-Auswahl gefahren, zu Lehrgängen, bin dort auf Spieler von Borussia Dortmund getroffen. Viele sind dann hingerannt und haben sich Autogramme geholt. Auch da konnte ich nichts mit anfangen. Für mich war Fußball einfach Freude, Hobby, mich selbst ausdrücken, gut sein wollen. Aber mir eine Unterschrift von irgendeinem Bundesligaspieler zu holen, auf so eine Idee wäre ich nie gekommen. Aber ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt irgendwann mal Bundesligaspieler werde. Ich habe ja auch noch bis zum Ende der Jugendzeit die Jugend durchgemacht, obwohl Arminia Bielefeld mal gekommen ist in Gestalt ihres damaligen Managers und gesagt hat, willst du nicht zu uns kommen mit 16? Das war für mich gar kein Gedanke wert. Und ich habe sogar noch 2 Jahre im Seniorenbereich gespielt, Bezirksliga, als ich in die erste Mannschaft kam, aufgestiegen in die Landesliga und noch ein ganzes Jahr Landesliga gespielt. Also für mich hatte der Fußball nichts mit Geld zu tun, sondern war meine Familie, war meine Freude.
Und schulisch machte sie brav ihr Abitur, dann rief die Bundeswehr und jetzt kommt, ja, Stichwort Rebell zum Ersten. Evalin verweigert die Wehrpflicht. Das heißt, sie hatten damals auch schon ein politisches Bewusstsein, das jetzt nicht so
ganz konform. Ja, aber keins, was ich nach außen getragen hätte. Also erstmal ist es, also mal brav Abitur gemacht, das ist jetzt untertrieben. Oh. Ich habe mich richtig konzentriert. Wir hatten einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. Wir waren eine kleine Klasse mit 15 Schülerinnen und Schülern und wir haben uns da reingekniet bis zum Gehen nicht mehr. War natürlich auch eine privilegierte Situation und für mich waren gute Noten und alles Verstehen in der Schule war einfach super wichtig. Und
das heißt, dass damals schon sozusagen der Zettel Ewald geboren wurde, für den Sie später berühmt wurden als genau Trainer, so, dass Sie so als Schüler schon so ein Zettelmann waren,
alles auf Zettel schreiben. Ja, auch schon in so Blogs. Ich habe alles aufgeschrieben, zu Hause dann in Reinschrift, in Schönschrift, in Hefte eingetragen. Und so habe ich visuell gelernt. Ich habe das alles aufgesogen bis zum geht nicht mehr. Und wie gesagt, Abitur gemacht und dann zur Bundeswehr zu gehen, um mich zum Dienst an der Waffe ausbilden zu lassen, das war ein absolutes No-Go. Die Erzählungen von meinem Vater aus dem Weltkrieg, all das, was du gesehen hast an Filmen und an Dokumentationen, auch wie emotional belastet mein Vater aus diesem Krieg herausgekommen ist, was man ja gesehen und gemerkt hat, gesundheitlich angeschlagen, aber auch vor allen Dingen mental. Das hat man einfach gemerkt und meine Mutter war bei dem Bombenangriff in Dresden dabei. Auf dem Nachttisch lag immer so ein Buch von dem alten Dresden, wie es noch stand und dann daneben das gleiche Bild in Zerstörung. Also Krieg war für mich absolut nichts, wo ich etwas mit zu tun haben wollte. Insofern war für mich klar, dass ich den Wehrdienst mit der Waffe verweigere und habe dann Zivildienst gemacht.
Den Sie in einer Behinderteneinrichtung abgeleistet haben und es wurde auch eine Prägung fürs Leben, kann man sagen, ne?
Ja, absolut. Also ich habe dort sehr viel gelernt. Menschen mit einem Handicap, die tauchten in unserer Gesellschaft eigentlich nicht auf. Und viele hatten auch über lange, lange Jahre, wussten sie nicht, was sie damit anfangen sollten. Ich habe durch den Zivildienst halt alle Formen von Behinderungen oder von Handicaps kennengelernt. Von Bethel, von Bodelschinsche Anstalt in Bielefeld, das war eine Außenstelle bei uns, die Beckhoff-Siedlung, wo auch viele Aussiedler aus den ehemaligen Ostgebieten waren. Also dort habe ich gelernt, mich für Pädagogik zu interessieren, aber auch für soziale Arbeit. Und das habe ich dann später wieder aufgegriffen, als ich dann nach Mönchengladbach gewechselt bin.
Und Ihre Frau haben Sie dort kennengelernt, mit der Sie bis heute verheiratet sind.
So sieht's aus. Das ist im Grunde genommen, vielleicht wollten Sie darauf anspielen, also weil ich so gute Erfahrungen mit dieser Arbeit als Zivildienstleister hatte, habe ich gesagt, ich will in Mönchengladbach nicht nur Fußball spielen, sondern ich will etwas darüber hinaus machen. Das Studieren habe ich nicht so richtig hingekriegt. Das habe ich dann dran gegeben. Das hatte ich in Bielefeld versucht, parallel zu machen.
Das war eigentlich so der Wunsch, ne? Lehrer werden.
Ja,
das
Lehrer wäre, glaube ich, oder an der Uni bleiben.
Pädagoge oder an der Uni bleiben.
Pädagoge, ne? oder an der Universität als Dozent bleiben. Aber das habe ich nicht hingekriegt und insofern habe ich dann versucht, neben dem Fußball etwas zu machen. Und auf die Art und Weise habe ich meine Frau kennengelernt und das war natürlich prägend für mein ganzes weiteres Leben.
Am 1. Juli 1974 unterschrieben Sie einen ersten Profivertrag bei Arminia Bielefeld, damals gerade in der frisch gegründeten 2. Bundesliga. Was war das für ein Moment?
Ja, ich habe vorher eigentlich immer gesagt, mit Fußball Geld verdienen habe ich nichts mit zu tun. Aber dann habe ich die Jugendzeit absolviert, hatte nicht so schwere Gegner, habe im Amateurbereich viele Tore geschossen und habe dann einfach diese Herausforderung gespürt und habe gesagt, ich möchte es mal versuchen.
Wie rasant es dann weiterging mit Ihnen, das erzählen Sie uns im Anschluss an die Nachrichten, die in ein paar Minuten kommen. Ewald Lien, bis dahin hören wir noch Antonín Dvořák aus der Neuen Welt. Auch eine besondere Musik für Sie?
Ja, das ist die erste Platte, die ich mit meinem Bruder zusammen gekauft habe. Wir haben einen Plattenspieler besorgt und dann haben wir diese Symphonie aus der Neuen Welt, also USA, New York wahrscheinlich gefunden und das war wunderschön.
Und wir hören die Wiener Philharmoniker unter Lorin Mazel. Mit Joachim Scholl am Mikrofon. Zu Gast ist heute der ehemalige Fußball-Bundesliga-Profi und Trainer Ewald Lienen. Und auch mit dieser unsterblichen Melodie der Beatles ist er aufgewachsen. Michel. Zwischentöne im Deutschlandfunk. Willkommen zur Fortsetzung mit Ewald Lienen, einer Legende im deutschen Fußball. Das hört er zwar nicht gern, aber er ist es einfach geworden als Spieler, als Trainer und auch als Charakter. Michel hat er sich für unsere Sendung gewünscht, die herrliche Beatles-Melancholie. Bei Ihnen hat der Song eher was mit einer Pommesbude zu tun, glaube ich, oder?
Ja, es ist richtig. Also es gab so eine kleine Pommesbude bei uns im Ort, dann haben wir die entdeckt, dann bin ich da reingegangen, man hat was bestellt und dann gab es eine Musikbox und ich kannte die Musik gar nicht. Man hat dann da drauf gedrückt in den 60er Jahren und dann ist dieses Musikstück gelaufen. Und immer wenn ich da war, habe ich dann drauf gedrückt und wollte dieses Musikstück hören. Also das ist verankert in den 60er Jahren und wunderschöne Erinnerung.
Wir waren vorhin bei Ihrem Einstieg in den deutschen Profifußball. Sie waren Anfang 20. Und ja, jetzt erstmal ohne Fußballtrikot, sowas wie ein Phänotyp der rebellischen Jugend der 70er, kann man sagen. Also ein kritischer junger Mann, der Bücher las, den Wehrdienst verweigert hat, sich für behinderte Menschen engagierte. Politisch klassisch linksliberal, lange Haare, das Zeichen der Gegenkultur damals natürlich auch. Und jetzt im Profifußball, in diesem auch schon damals harten Geschäft, wo es um Karrieren, um Konkurrenzen und auch schon um viel Geld ging. Wie war das denn für den jungen Rebell?
Ja, am Anfang habe ich große Probleme gehabt, weil ich gesehen habe, dass das, was mir so gut gefallen hat am Fußball in der Jugend und im Amateurbereich, dort einfach nicht mehr da war. Es war auch intern eine große Konkurrenz um die Plätze in der Mannschaft. Ich habe gemerkt, ich bin gar nicht vorgesehen, von Anfang an zu spielen. Sowas kannte ich überhaupt gar nicht. Aber das Schlimmste war, dass der Umgangston nicht der beste war und dass auch einige Leute dabei waren, die aus der eigenen Mannschaft, die versucht haben, dir weh zu tun, weil du ein Konkurrent warst. Zum Glück gab es eine ganze Reihe von guten Charakteren auch, die mich ermutigt haben, bei der Stange zu bleiben. Und ich wollte mich einfach durchsetzen und ich wollte auch mein Studium finanzieren und natürlich auch sehen, wie weit ich im Fußball komme. Und insofern habe ich mich dann schnell durchgesetzt. Und dann war, ja, dann hat man sich auch ein bisschen damit abgefunden, aber es war auch nicht überall so, muss ich sagen. Meine erste Mannschaft da in Bielefeld, das war schon ein bisschen konfliktiv, aber das war nicht überall so, als ich dann nach Mönchengladbach kam später. Das war schon eine andere Welt, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich große Probleme.
Ich muss mich jetzt hier outen, Herr Lien. Mitte der 70er Jahre war ich ein glühender Fan von Borussia Mönchengladbach als Teenager zu dieser Zeit, als der Verein ja der große Rivale Antipode zu Bayern München wurde, die sich abwechselnd die Meisterschaften teilten. Es war die Ära von Bertie Vogts, von Günter Netzer, Jupp Heynckes, der Trainer Hennes Weisweiler und dann kam noch dieses Langhaar dazu, ein pfeilschneller Flügelflitzer, der auch noch Tore schoss. Jeden Samstagnachmittag hing ich am Radio, dann die Sportschau. Sie, Herr Lien, waren in meiner Hippie-Fußball-Clique unser Mann. Und jetzt, fast 40 Jahre später, da sitzen Sie hier. Erzählen Sie mal von dieser heute schon fußballhistorisch auch legendären Zeit bei den Fohlen, dieser 70er-Jahre-Mannschaft von Mönchengladbach. Wie war das jetzt, mit diesen Riesen zu spielen, auch auf diesem Niveau?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich natürlich ich bin 77 dorthin gekommen und da war natürlich die erfolgreichste Zeit schon vorbei. Sie haben schon 5-mal die Meisterschaft gewonnen gehabt. Sie haben im Sommer, bevor ich kam, das Endspiel um den Landesmeisterpokal erreicht und gegen Liverpool verloren. Davor hatten sie den UEFA-Pokal gewonnen. Ein Jahr in Real Madrid sind sie unglücklich ausgeschieden durch wirkliche Schiedsrichterfehlentscheidungen. Da waren sie die beste Mannschaft Europas.
Ich habe es gesehen, 2 Tore irgendwie, die nicht anerkannt
genau,
wurden.
Da waren sie wirklich da waren sie die beste Mannschaft Europas, 76. Und mit mir ging es dann bergab.
Oh nein.
Aber politisch bergauf. Nein, also es ist so gewesen, ich habe dann noch ein Jahr mit all diesen Granden zusammengespielt. Rainer Bonhoff war noch da, Stielike war weggegangen, Netzer war weit vorher schon weg gewesen. Und wir waren in dem Jahr im Halbfinale vom Europapokal und sind mit Köln zusammen punktgleich Zweiter der Meisterschaft geworden mit diesem legendären Saisonfinale. Wir gewinnen 12-0 gegen Dortmund in Düsseldorf und Köln gewinnen 5-0 bei St. Pauli. Und wir sind wegen drei Tore schlechteres Torverhältnis nicht Meister geworden. Also ich bin nicht Meister geworden, aber ich habe dieses Jahr auch im Europapokal genossen und ein Jahr später haben wir sogar den UEFA-Pokal gewonnen nochmal. Das war der letzte große Titel von Borussia. Mhm. Udo Lattecks letztes Jahr als Trainer. Jupp Heynckes hatte dann aufgehört und war sein Co-Trainer und wir haben dort in eine tolle Serie gespielt und gegen Roter Stern Belgrad in 2 Spielen verdient aus meiner Sicht den UEFA-Pokal gewonnen. Also das waren unglaubliche Erlebnisse. Für mich war das von 0 auf 100 aus dem Provinzfußball, auch aus der zweiten Liga plötzlich im großen Fußball mit lauter Nationalspielern im Europapokal der Landesmeister, später im Europapokal im UEFA-Pokal international unterwegs. Es war unglaublich. Wir haben viele Reisen gemacht, auch mit Borussia in der ganzen Welt. Also ich bin von 0 auf 100 in eine ganz andere Welt gekommen. Das war faszinierend und ich habe sehr, sehr viel gelernt.
Aber es ist ja dann auch so, dass man dann plötzlich ein Star ist im Sinne von, dass man im Zentrum von Öffentlichkeit steht, dass Journalisten einen umlagern, dass man mit dem Bus ankommt und hunderte von Fans warten auf einen. Also ganz zu schweigen von der wahrscheinlich frenetischen Szenerie eines vollgefüllten Fußballstadions, wenn man da aufläuft. Wie gingen Sie denn damit um, mit dem Glamour, dem Ruhm und vielleicht auch dann dem Geld, das da wahrscheinlich dann doch jetzt schon anfing zu fließen, oder?
Ja, natürlich habe ich dort in der ersten Bundesliga viel besser verdient, also wesentlich besser als in der zweiten Liga. Aber es war noch nicht diese Medienwelt wie heute. Natürlich hast du viele Fans gehabt, Leute wollten Autogramme haben, aber beim Training waren kaum Spieler, waren kaum Leute da, die uns jetzt die ganze Zeit belagert hätten, wie das heute der Fall ist oder wäre, wenn man die Trainingsplätze offen lassen würde, was ja nicht mehr überall der Fall ist. Und wir haben natürlich eine ganz andere Medienwelt gehabt. Also heute bist du ja von Hunderten von Kameras umringt. Wir haben damals noch Spiele gehabt, wo gar keine Kamera dabei war. Oder vielleicht mal eine aus der Entfernung. Was dazu geführt hat, dass viele Dinge nicht so klar übertragen wurden. Also, aber ich hatte, trotzdem hat mich diese habe ich das als übertrieben empfunden. Ich habe es als übertrieben empfunden, eine sportliche und insbesondere fußballerische Leistung so hoch zu hängen, dass man Autogramme haben will, dass man, es war für mich eine etwas oberflächliche Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Wenn wir gut gespielt haben, dann waren wir die Größten, dann wurde uns zugejubelt, wenn du schlecht gespielt hast, dann kam schnell die Kritik und vor allen Dingen wollte ich nicht als Mensch im Grunde genommen nur auf meinen Fußball reduziert werden. Also deswegen habe ich damals Autogramme verweigert und habe gesagt, was soll das, was soll der Quatsch, kümmert euch um euch selber. Meine Unterschrift ist ja nicht mehr wert als die von deinem Vater oder von dem Bäcker oder vom Milchmann. Solche Diskussionen
haben die Fans wahrscheinlich nicht verstanden.
Nicht jeder hat es verstanden, aber schon sehr viele. Und ich muss sagen, ich habe bis heute kommen sehr, sehr viele Leute auf mich zu, denen ich früher keine Autogramm gegeben habe. Und aus denen ist alle was geworden. Und das nutze ich dann immer. Wer weiß, was aus dir geworden wäre, wenn ich dich damals nicht ein bisschen provoziert hätte.
Aber es hatte sich auch in den Kabinen schnell rumgesprochen, der Profis, dass dieser Lehnen ein bisschen anders ist. Der redet nicht nur über Frauen und Fußball und einen Haufen Geld. Der sammelt Unterschriften gegen die Berufsverbote. Der hat nicht Pelé zum Vorbild, sondern Ernesto Cardenal, den Dichterpolitiker aus Nicaragua. Ich war zum Beispiel ganz empört, als ich in ihrer Biografie lesen musste, dass ein immer doch von mir verehrter Mann wie Bertie Vogts ein solch ein CDU-Konservativer gewesen sein muss, dass er sie immer als linken Hippie schon ganz schön getriezt hat. War das wirklich so? Muss man sich das so vorstellen?
Ja, klar, natürlich. Aber ich war sicherlich nicht der Einzige, den Berti versucht hat zu triezen. Und irgendwann war es dann ja auch gut. Das war halt der Zeitgeist und bei ihm war es zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen ausgeprägter. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich es ist richtig, was Sie sagen, dass ich Unterschriften gegen Berufsverbote gesammelt habe. Das gab ja damals diesen radikalen Erlass in den 70er Jahren, wo alle Leute, die in irgendeiner Form links angehaucht waren, geschweige denn sogar in der DKP waren, kein öffentliches Amt bekleiden sollten. Lehrer, Postbote, Eisenbahnschaffner, das war einfach lächerlich. Und das ganze Land war voller Ex-Nazis. In den Schulen, in den Verwaltungen, im Bundestag, selbst Bundesminister und im Kanzleramt liefen Dutzende und Hunderte von Nazis rum. Und man hat mit diesem radikalen Erlass so diese aufkommende Freude und Aufbruchstimmung der vielen jungen Menschen nach der 68er Zeit wirklich torpediert. Das war sehr, sehr unklug von der sozialliberalen Koalition damals. Aber ich muss sagen, ich hatte zwar meine politische Meinung, aber nur durch meine Frau und durch die Menschen, die ich dann durch sie kennengelernt habe, bin ich auf die Idee gekommen, diese Meinung auch nach außen zu tragen, weil ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, Leute, die in Initiativen und Bürgerinitiativen und in allen möglichen Gruppen politisch aktiv waren, ihre Meinung nach außen getragen haben, die aber nicht so gehört wurden. Heute kannst du einen Post ablassen, bist in den sozialen Netzwerken unterwegs. Damals musstest du eine Riesendemonstration veranstalten oder musstest viele Leute hinter dich bringen oder du musstest mit Prominenten aufwarten. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin prominent, ich weiß zwar nicht so viel über Politik wie ihr, aber ich werde das nutzen. Und so habe ich dann angefangen, eben auch meine Meinung öffentlich zu machen, um Leute auf bestimmte Missstände aufmerksam zu machen.
In diese Zeit bei Mönchengladbach in den späten 70er Jahren, da fiel auch ein kurzes Kapitel Nationalmannschaft. 1978 stand die WM in Argentinien an und die Militärjunta war ein Terrorregime und die Nachrichten, die aus Argentinien kamen, waren schrecklich. Zehntausende Menschen verschwanden am Ende, wurden gefoltert und umgebracht. Und bis heute ist das ein Trauma für dieses Land. Das Ausmaß kannte man zwar nicht, aber man hätte es wissen können oder wusste genau, was da los war. Der Deutsche Fußballbund, der stellte sich taub. Wir fahren dahin. Sie sagten ihre Teilnahme damals ab. War das auch der Grund dafür, diese politische Situation?
Naja, also ich habe das auch im Buch klargestellt. Ich habe meine Teilnahme nicht abgesagt, weil ich es nicht konnte, denn ich bin gar nicht erst eingeladen gewesen. Und ich bin deswegen, vielleicht hätte man mich eingeladen, aber ich habe schon im März gesagt, ich möchte mit den DFB nichts zu tun haben. Ich war bei der B-Nationalmannschaft. Es waren 5, 6, 7, 8 Leute dabei, wie Hansi Müller, also eine ganze Reihe von Leuten, die dann später auch zur WM gefahren sind. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, obwohl ich Riesenkonkurrenz hatte mit tollen Stürmern. Aber ich habe dann gesagt, Leute, ich möchte das nicht. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich habe das natürlich gemerkt, dass der DFB stockkonservativ war, aber ich wollte nicht noch mehr mit dem Fußball zu tun haben, sondern habe gesagt, ich will mich auf andere Dinge konzentrieren. Und ich war 1976 schon mal in Argentinien kurz gewesen. Ich war mit der Studentennationalmannschaft in Uruguay bei der Studenten-WM während meiner Bielefeld-Zeit. Wir sind dann einmal rüber über den Rio de la Plata nach Buenos Aires und wurden dort von lauter Militärs in Empfang genommen. Ich konnte auch nicht mal ein Foto schießen. Da hat man einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Und dann kam im Frühjahr 1978 kam Amnesty International und hat Aufrufe gestartet, damit wir als Sportler oder überhaupt Menschen sich diesen Aufrufen anschließen gegen diese Militärdiktaturen, was dort passiert. Und das ist ein dunkles Kapitel des Deutschen Fußballbundes, leider Gottes. Die haben sich taub gestellt und damit wollte ich nichts zu tun haben. Aber ich hatte schon vorher gesagt, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ob man mich eingeladen hätte, weiß ich nicht. Vielleicht war es im Nachhinein falsch. Man hätte auch hinfahren können und dort vor Ort darauf aufmerksam machen. Das wäre sicherlich nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen, wäre wahrscheinlich meine letzte Nominierung beim DFB seinerzeit.
Ich glaube, die hätten Sie nach Hause geschickt, Herr Lien.
Mach sein, aber die Wirkung wäre vielleicht größer gewesen, als vorher abzusagen. Aber gut, ich war sehr jung und ich wollte mit diesen Dingen nichts zu tun haben.
Wir haben ja jetzt wieder eine politische Situation. Wenn man auf die WM 2022 in Katar schaut, ist es klar jetzt nicht zu vergleichen mit dieser argentinischen Tragödie. Aber dort gibt es eine autokratische Regierung, die ihr Prestigeprojekt Beinhardt durchzieht und Bauarbeiter sind gestorben. Menschenrechtsorganisationen sprechen von katastrophalen Zuständen. Ich habe immer so gerne Weltmeisterschaften auch geschaut, ne? Bei der letzten wirklich jedes Spiel. Aber bei diesen Winterspielen 2022, da weiß ich jetzt schon, dass ich mich da graule. Da werde ich kein gutes Gewissen haben. Ob ich es wirklich dann durchziehe, einen privaten Boykott, weiß ich nicht. Was denken Sie darüber?
Also ich glaube, dass die Zeit reif ist, dass wir grundsätzliche Reformen in diesen internationalen Sportorganisationen durchsetzen müssen. Es geht ja nicht nur um Katar und es geht auch nicht nur um Argentinien, sondern im Grunde genommen ist jede WM, viele der WMs in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Grunde genommen zu einer großen Wirtschaftsveranstaltung degeneriert. Es ist wunderschön, diese tollen Mannschaften dort spielen zu sehen. Aber wenn ich die Chance habe, über den Sport zum Beispiel so ein Land wie Brasilien, wo wirklich ein Riesenreichtum ist, aber der Reichtum unglaublich ungerecht verteilt ist. Und wenn ich dann nur um meine multinationalen Konzerne, die mich als FIFA finanzieren, reindrücke und sämtliche fliegenden Straßenhändler kilometerweise um die Stadien herum verdränge, dann muss mir niemand etwas von der Entwicklung eines Landes erzählen. Und es ist auch sinnlos, riesengroße neue, nagelneue Stadien, teilweise sogar mitten in den Urwald hineinzubauen. Das ist einfach lächerlich und es geht dort wirklich nur darum, dass einige wenige, so wie es in unserem Wirtschaftssystem leider Gottes auch ist, viel Geld verdienen. Und die Korruption, die wir dort in der FIFA und wo auch immer überall gesehen haben, das ist unerträglich. Und wir sollten uns unseren Fußball nicht von diesen Leuten kaputt machen lassen. Und es reicht jetzt langsam. Für mich reicht es, dass wir so etwas akzeptieren. Und da geht es für mich nicht nur um Katar, sondern da geht es um die grundsätzliche Ausrichtung.
Auf dieses ja mittlerweile Multimilliardengeschäft kommen wir noch zu sprechen. Herr Lien möchte noch ein bisschen bei Ihrem Werdegang bleiben. Über 500 Bundesliga-Pflichtspiele haben Sie als Fußballprofi gemacht. Ein ganz spezielles müssen wir uns noch anschauen oder besser, uns von der Hacke schaffen, wie Sie das in Ihrem Buch, Ihrer Biografie auch gleich zu Beginn machen, so im Sinne von, ich erzähle es gleich am Anfang, dann hab ich's los. Und immer wieder dieses Foul lautet die Überschrift, dieses Kapitel. Sie lächeln schon. Sie kennen das brutalste Foul der Fußballgeschichte, wie es Zeitungen heute noch umschreiben. In Rückblicken, der 14. August 1981, Bremer-Weser-Stadion, 20. Spielminute. Was ist passiert?
Naja, das war damals eine Zeit, wo wirklich die Abwehrspieler sehr brutal in die Zweikämpfe gegangen sind und die Trainer sie dazu nicht vielleicht explizit aufgefordert haben, aber die Marschroute war, du musst den Stürmer ausschalten. Und damals, wie ich es schon gesagt habe, es war eine andere Zeit, es waren wenig Kameras da. Das sowieso nicht, aber viele Dinge wurden noch gar nicht von der Kamera gesehen. Und wenn der Schiedsrichter weggeguckt hat, dann haben manche Leute wirklich brutal gegen dich gearbeitet, du willst den Ball annehmen und es war immer dieses Thema bei der Ballannahme. Und wenn dir jemand bei der Ballannahme in die Achillessehne gesprungen ist, dann hat der Schiedsrichter das Handzeichen gemacht, ja, der Ball war ja dabei. Also das war unerträglich. Und mir ist damals das passiert, was vielen anderen passiert ist. Aber viele haben viel, viel schlimmere Verletzungen von der Folge her erlitten, die dann teilweise ihre Karriere beenden mussten. Für mich, ich habe Glück im Unglück gehabt. Es war eine harmlose Verletzung, eine spektakuläre Fleischwunde. Aber zum Glück konnte ich nach fünf, sechs Wochen schon wieder spielen. Andere konnten das nicht.
Aber das Bild, das ging wirklich damals durch die deutsche Presse und dann durch die Weltpresse. Da sah man ja also wirklich mit einem aufgeschlitzten Oberschenkel und dann rannten sie mit ihrem langen Haar auf den damaligen Werder Bremen Trainer Otto Rehhagel und es ging dann auch eine juristische Geschichte los. Heute resümieren sie die Altersmilde und mit viel Humor, aber es war schon irgendwie ein richtiges großes Thema damals.
Ja, es war ein riesengroßes Thema. Ich hatte ein paar Jahre vorher, 1977, vier Jahre vorher schon mal das Thema, wir spielen mit Arminia Bielefeld bei 1860 München um den Aufstieg in die erste Liga, bevor ich nach Mönchengladbach gewechselt bin. Und wir sind dort in München von 1860 zusammengetreten worden. Und der Schiedsrichter hat das mitgemacht. Das war das übelste Spiel, was ich als Spieler erlebt habe. Das war unerträglich. Ich habe einen offenen Brief an den DFB geschrieben. Dann haben sie einen Schiedsrichter beim dritten Spiel, Entscheidungsspiel, wir hatten 4-0 gewonnen, auf der Alm 4-0 dort verloren, weil wir zusammengetreten wurden. Und dann haben sie einen Schiedsrichter geschickt, der dann einen von uns vom Platz geschmissen hat und dadurch das Spiel entschieden hat. Das waren unsägliche Zeiten. Es war rücksichtslos und brutal und deswegen war es meine Absicht, nicht gegen Otto Reagel oder Norbert Siegmann vorzugehen im Zuge einer Privatklage, sondern beim Staatsanwalt einen Antrag auf Klageerhebung durch den Staatsanwalt zu stellen. Das heißt zu sagen, der Staatsanwalt soll ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung feststellen, weil es für mich nicht normal ist, derartig die Regeln zu verletzen. Und das, was ich dann da erlebt habe, das war ein Lehrstück, wo man heute noch Gänsehaut bekommt, bei dem, was diese Staatsanwälte damals von sich gegeben haben.
Das juristische Nachspiel hatte allerdings eine Pointe, wie man sie, glaube ich, in keinem Roman schreiben würde, weil man sagen würde, das ist eigentlich zu erfunden. Der Anwalt der Gegenseite hieß Kummer. Und seine Anwaltspraxis war in welcher Straße?
Horst Michael von Kummer in der Knochenauer Straße 14 in Bremen.
Als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann wohl nicht wahr sein.
Das kann man gar nicht erfinden. Aber das
die
Schlimmste
war. Knochenauer Straße, ja.
Ja, das passte. Irgendwie war es logisch. Aber gut, der Horst Michael konnte ja nichts dafür. Aber das Schlimme war, dass der Staatsanwalt und auch der Generalstaatsanwalt, wo wir Beschwerde eingelegt haben, beide diesen Antrag auf abgelehnt haben mit der Begründung, wenn man einen Vertrag in der Bundesliga unterschreibt, dann akzeptiert man, dass man schwer verletzt werden kann. Und der Generalstaatsanwalt hat wirklich die folgenschweren Worte geschrieben. Ich habe es schwarz auf weiß zu Hause noch liegen. Er kann keinen groben Verstoß der Regeln erkennen. Mhm. Wir haben gesagt, hohes Bein, gestrecktes Bein. Schlimmer kann man die Regeln nicht verletzen. Das ist mindestens fahrlässige Körperverletzung. So als wenn ich im Straßenverkehr alle Regeln verletze, dann will ich auch nicht bewusst jemandem wehtun, aber ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Nein, es war höchstens ein leichter Verstoß, sodass wir im Endeffekt, sagt er, von einer durch Einwilligung des Verletzten gerechtfertigten Körperverletzung ausgehen können. Also es war ungeheuerlich, da stecken sich mir heute noch die Nackenhaare hoch und das hatte mit Rechtsprechung damals nichts zu tun.
Aber auch so wurde man zur Legende, Ewald Lienen. Auf YouTube gibt es zig Videos, die man anklicken kann. Hunderttausende haben sie sich angeschaut. Ich habe mal ein bisschen geschaut. 1992 haben sie dann ihre Spielerkarriere beendet, sind aber beim Sport geblieben, als Trainer über viele Jahre. Ja, und davon sollen sie uns erzählen. Nach dem nächsten Musikwunsch, Follow Me, Follow You von Genesis. Anno 78 war das, ne?
Richtig.
Das war das auch ein Hit ihrer, ja, das wirklich schon ihrer Profijahre.
Ja, das war die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und mit diesem Lied haben wir die ersten Monate bestritten. Für mich ich habe es eben schon gesagt, mein Leben hat sich verändert dadurch, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Wir haben am 16. Oktober 40 Jahre Hochzeitstag gefeiert. Sie hat mein Leben verändert und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich sie habe. Und dieses Lied hat uns damals begleitet. Das war so die Hymne unserer beginnenden Beziehung.
Dann ist es Anno 1978. Für Ewald Linne, der frühere Fußballprofi und Trainer, ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ein Zwischenspiel in Ihrer langen Karriere soll auch nicht unerwähnt bleiben, Herr Linne. 1985 haben Sie mal politisch kandidiert für den Nordrhein-Westfälischen Landtag als Kandidat einer Friedensliste. Sie wurden dann nicht gewählt. Haben Sie schon mal überlegt, was eigentlich gewesen wäre, wenn Sie in den Landtag eingezogen wären? Da hätte Ihr Leben doch vielleicht doch womöglich eine andere Bahn gezogen, oder?
Das drohte nicht. Nein, das wird immer groß herausgestellt, als wenn das etwas ganz Wichtiges gewesen wäre. Das war gar nicht so, sondern im Grunde genommen war ich sehr intensiv in der Friedensbewegung aktiv. Wir haben Sportler für den Frieden gegründet. Ich habe Gruppen gehabt in Bielefeld und in Mönchengladbach und ich war dort sehr, sehr aktiv. Und ich habe parallel dazu ganz, ganz viele Veranstaltungen gemacht. Als dann bekannt wurde, dass ich politisch aktiv war, war ich in vielen Schulen, in Vereinen, bei unglaublich vielen Veranstaltungen, habe über die Bundesliga geredet, über unsere Gesellschaft, über alles Mögliche, vorzugsweise für junge Menschen, auch in kirchlichen Zusammenhängen. Und diese Kandidatur bei der Friedensliste war im Grunde genommen nur eine Fortsetzung meines Engagements in der Friedensbewegung, aber bei einem Wahlkampf. Weil wir gesagt haben, naja, dieses Thema Frieden, so wie heute Klimawandel, ist einfach etwas, was alles konditioniert. Und das können wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, nur weil Landtagswahlkampf ist. Und dann haben wir dort eine Friedensliste aufgestellt. Es war im Grunde genommen das gleiche Bündnis, was auch in der Friedensbewegung zusammenkam. Und ich war einer der Spitzenkandidaten in Nordrhein-Westfalen mit Uta Ranke-Heinemann, mit dem Karl-Heinz Hansen, der leider viel zu früh verstorben ist, damals ein ganz bekannter SPD-Bundestagsabgeordneter. Und ich bin ein halbes Jahr durch Mönchengladbach getingelt, habe überall Veranstaltungen gehabt. Jupp hat nicht alles gewusst, was ich gemacht habe. Das war im Grunde genommen das Einzige. Und die 1-2%, die wir damals bekommen haben, darum ging es nicht. Es drohte nicht, dass ich in den Landtag einziehe, sondern es ging nur darum, die Themen der Friedensbewegung dort in den Wahlkampf einzubringen.
Als Sie das Fußballtrikot auszogen, sind Sie trotzdem beim Sport geblieben? Wurden Trainer, machten früh den Trainerschein, glaube ich schon, als Spieler haben Sie ihn schon gemacht. Haben Sie schon so vorausgeblickt, also dass Sie doch in der Branche bleiben?
Nein, eigentlich wollten? Nicht. Als ich bin mit 33 zum MSV Duisburg gewechselt und wollte eigentlich mein Studium nochmal fortsetzen. Aber dann hatte der damalige charismatische Präsident oder Vizepräsident damals noch, aber späterer Präsident Dieter Fischtick vom MSV Duisburg andere Pläne mit mir und hat meine Frau als Verbündete dazu geholt. Die wussten, ich werde irgendwann mal Trainer. Und ich habe erstmal nochmal versucht, nochmal mein Studium wieder anzufangen, aber mit 33, 34, 35, da mit 18-Jährigen rumzuhängen. Da habe ich dann gesagt, komm, jetzt reicht's mir. Und dann habe ich mich damit angefreundet, habe 1988 den B-Schein erworben, 1989 die Fußballlehrerlizenz und Ende 1989 habe ich dann parallel zu meiner Spielertätigkeit beim MSV Duisburg die zweite Mannschaft trainiert und habe dann viele, viele Dinge gelernt. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit, diese von 87 bis 95, sind 8 Jahre beim MSV Duisburg, fast 8 Jahre, ich bin dann irgendwann mal entlassen worden, aber 7, 8 Jahre in der Zeit habe ich unglaublich viel gearbeitet und habe viel in meine Karriere investiert. Wie gesagt, habe die ersten einmal Trainerscheine gemacht, Jugendleiter war, alles Mögliche. Ich habe dort sehr viel gelernt und da habe mich dann damit angefreundet, dass ich doch im Fußball bleibe.
Es gibt im Internet eine Seite, Trainerprofil nennt die sich. Dann kann man Ihren Namen eingeben, Trainerprofil Ewald Linne. Ich war ganz verblüfft, als ich diese vielen Stationen sah, Herr Linne. 14 Vereine, wenn ich richtig gezählt habe, haben Sie trainiert in über 20 Jahren. Das heißt ja doch auch ein extremes Wanderleben. Ich frage mich oft, wie kriegt man das eigentlich hin als Fußballtrainer, also familiär auch? Man kriegt einen Vertrag über 2 Jahre, läuft schlecht, wird man nach einem Jahr entlassen. Es kann auch ganz schnell gehen, hat die Umzugskartons vielleicht noch gar nicht alle ausgepackt, dann ist es schon wieder vorbei. Was ist das für eine Existenz?
Ja, für meine Familie war das nicht so einfach, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich durch meine Trainerkarriere gelaufen bin und keinen Erfolg gehabt hätte, sondern es war eher andersrum. Ich war zu erfolgreich, fast immer im ersten Jahr super erfolgreich, war aber in kleinen Vereinen, sodass mir nach einem Jahr durch diesen guten Erfolg, den wir hatten, immer die besten Spieler weggelaufen sind. Ich habe das in Rostock, als ich zurückkam aus Teneriffa, wo ich Co-Trainer vom Jupp Heynckes war, da haben wir in Rostock eine super erste Saison gespielt, haben fast den UEFA-Pokal erreicht und dann verliere ich 6, 7 Stammspieler und habe im nächsten Jahr ein Riesenproblem gehabt. Und damals habe ich einen Riesenfehler gemacht. Ich war so naiv, ich hatte ein Angebot von Borussia Dortmund und habe gesagt, nein, ich habe aber Vertrag hier und ich verbreche keine Verträge, außerdem habe ich schon neue Spieler verpflichtet. Dann hat der damalige Präsident, Herr Niebaum, gesagt, sehen Sie, und das ist ein zweiter Grund, warum wir Sie gerne hätten. Und ich war so dämlich. Ich war im Grunde genommen in einer Situation wie ein paar Jahre, so und so viele Jahre später, der Jürgen Klopp. Und ich war zu dämlich und war zu dumm und unerfahren, um meine Karriere vernünftig zu planen. Denn wenn man mal eine Spitzenmannschaft trainiert hat und hätte, naja, dann kannst du dir die Spieler, die ich alle verloren habe in anderen Vereinen, kannst du dir dort aussuchen und alle sagen, was ist das für ein guter Trainer? Aber ein Trainer braucht auch eine gute Mannschaft. Und ich habe sehr viel in kleinen Vereinen gearbeitet, wo wir viel, viel investieren mussten. Auch in Griechenland mit Panionios bin ich Vierter, zwei Jahre hintereinander. Und dann verlierst du natürlich all deine Spieler. Also ich bin vielleicht zu früh aus der Bundesliga weggegangen, aber ich bin sehr glücklich, dass ich auch sehr erfolgreich arbeiten konnte, auch wenn wir viel umziehen mussten, weil wir dadurch natürlich auch viel von der Welt gesehen haben. Wir haben in vielen Städten gearbeitet, in einer Reihe von Ländern. Für meine Familie und für meine Frau war das nicht so witzig. Weil
aber nochmal zu dieser Existenz, weil es ist auch immer so dieses eiserne Gesetz, ja, als Trainer. Verlier 5 Spiele und dein Stuhl wackelt. Beim 7. wirst du entlassen. Schluss, aus, Ende. Es ist jede Saison dasselbe. Jetzt kürzlich haben wir es bei Bayern München erlebt. Zack, 1-5 Niederlage. Vorher schon ein bisschen Knietsch und Knatsch im Verein. Trainer muss gehen. Ist das immer so einfach? Sagt man da als Trainer auch immer, ja, das ist the job. So muss ich es halt akzeptieren.
Ja, man kann das nicht man kann das nicht pauschal beurteilen, aber es gibt sicherlich viele Situationen, wo man auf eine Trainerentlassung verzichten könnte, wenn man in der Lage wäre, wirklich punktgenau zu analysieren, woran liegt es jetzt eigentlich? Denn es liegt nicht immer am Trainer. Es kann an der Zusammenstellung der Mannschaft liegen. Es kann daran liegen, dass man eine Reihe von wirklich schwer verletzten Spielern hat, die, wo dann gar keiner, das interessiert dann keinen. Dann wird man diese Ergebnisse nicht produzieren. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ein Trainer nicht gut mit einer Mannschaft umgeht. Aber dazu muss man in der Lage sein, das zu beurteilen. Und ich wage zu bezweifeln, dass in allen unseren Bundesliga-Vereinen und in allen unseren Profiklubs weltweit genügend Spezialisten sitzen, die das überhaupt beurteilen können. Sie schauen meistens nach den Ergebnissen. Sind sie da? Sind alle glücklich? Sind sie nicht da? Wissen sie nicht, woran es liegt? Viele können aus meiner Sicht gar nicht beurteilen, warum man Erfolg hat. Und wenn man an der Spitze von Clubs richtig gute Leute hat, dann passieren diese Dinge eben auch nicht dauernd, weil man mit einem Trainer zusammen auch etwas bewegen kann. Wenn man sagen kann, komm, wir setzen uns zusammen, was ist deine Meinung, was ist meine Meinung, dazu muss ich aber diese Kompetenz haben. Und dann kann ich auch gemeinsam Lösungen finden, anstatt mich zurückzulehnen, zu sagen, der Trainer macht das jetzt mal, komm, guck du mal, wie du es hinkriegst und ich setze mich nicht mit ihm ins Boot, weil ich dann plötzlich ja auch mich der Kritik aussetzen würde. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht an unserem Profifußball gefällt, auch nicht in Deutschland. Und das, was das spielt, was wir da jetzt in München gesehen haben, es tut mir leid. Also ich habe als Experte vor kurzem gesagt, die Frage ist nicht, ob Niko Kovac zu Bayern München passt, sondern ob Bayern München überhaupt zu irgendeinem Top-Trainer passt. Denn wenn ich der einzige Trainer, der in den letzten 10 Jahren irgendwie gelitten dort war, oder 15 Jahren, ist Jupp Heynckes, weil er ein super Typ und Mann ist und mit Uli Hoeneß eng befreundet ist, unter anderem. Aber ein Van Gaal, ein Guardiola, irgendwann werden sie alle weggeschickt. Ein Ancelotti, der in fast allen großen Ligen Meister geworden ist und UEFA und Europapokalsieger. Auch das passt nicht. Also da müsste Bayern München sich mal fragen, ob bei ihnen irgendwas nicht stimmt.
Unterbrechen wir nochmal. Für Musik, Ewald Lienen. Hannes Wader haben Sie sich gewünscht. Heute hier, morgen dort. könnte ein ziemliches Motto für eine Trainerexistenz sein, oder?
Ja, deswegen,
warum mögen Sie es?
Ja? Ja, wir haben in den 70er, 80er Jahre, Hannes war da rauf und runter gehört, während der Friedensbewegung. Ich habe mit Hans Klinkhammer, einer meiner besten Freunde damals in der Zeit bei Borussia Mönchengladbach, der perfekt Gitarre spielt, da haben wir alle Hannes Wader-Lieder und auch von anderen Liedermachern rauf und runter gesungen. Ich konnte zwar nicht spielen, aber ich konnte singen und wir haben so einen Spaß gehabt und haben das auch mit in unserem Behindertenheim gemacht, haben es bei anderen Veranstaltungen gemacht und deswegen ist das für mich ein Beispiel, heute hier morgen dort so ein bisschen, ja, worunter wir auch gelitten haben mit der Familie, denn so viele Umzüge, wie wir gemacht haben, das ist nicht feierlich und da haben wir schon drunter gelitten oft.
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn.
Hannes Wader, sein wohl berühmtestes Lied, haben wir hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk gespielt. Ausgesucht hatte sich unser Gast Ewald Lienen, der die ganze Zeit gestrahlt hat.
Ja,
bei
ja,
diesem Song geht Ihnen das Herz
ja,
auf.
Ja, da geht mein Herz auf. Es gab natürlich auch andere Lieder, die wunderschön sind, die ich alle kenne und alle eigentlich singen könnte. Aber meine Kinder haben, glaube ich, eine Hannes-Wader-Phobie irgendwann entwickelt, weil ich sie beim Einschlafen damit traktiert habe. Ich habe ihnen Tattoo Min Leifsten Büss, so ein plattdeutsches Lied, das habe ich denen vorgesungen auf auch nicht ganz sozialverträgliche Art und Weise. Ich habe geleiert und meine Kinder haben mir dann irgendwann mal vorgespielt, die werden eingeschlafen, nur damit ich aufhöre.
Ewald Lienen, Fußballprofi sind Sie seit 45 Jahren, kann man sagen. Und in diesen Jahrzehnten hat sich ganz viel geändert. Wir haben vorhin schon ein bisschen die ganz große Kohle gestreift, die Milliarden, die im internationalen Fußball mittlerweile verdient werden und jetzt nicht nur bei Weltmeisterschaften, sondern auch in den Vereinen, im Vereinsfußball. Mittlerweile sind es Dimensionen, die man als ja, normal Menschen, als Normalverdiener gar nicht mehr erfassen kann. 100, 200 Millionen Ablösesummen, Spieler, die 10, 20, 30 Millionen Gehalt im Jahr bekommen. Die Werbeeinnahmen sind da noch gar nicht mit eingerechnet. Marktwirtschaftlich gesprochen könnte man lapidar sagen, naja, hat sich eben so entwickelt. Angebot, Nachfrage, Marktwirtschaft. Wie nimmt man das wahr, wenn man selber in diesem Geschäft ist? Was sagt ein Ewald Lienen zu dieser Entwicklung?
Der Fußball findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in unserem Wirtschaftssystem. Und wenn ich mir unser Wirtschaftssystem anschaue, dann ist das eine Form von grenzenlosem Kapitalismus, will ich es mal sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Insbesondere seitdem wir den Mauerfall hatten und dieses natürliche Gegengewicht, was eigentlich gar keins war, aber virtuell irgendwo da war, seitdem haben wir einen ungebremsten Kapitalismus in aller Himmelsrichtung. Und viele, viele der Probleme, die wir heute auf der Welt haben, haben damit zu tun, dass das einzige Kriterium zu sein scheint, Hauptsache man produziert irgendetwas, mit dem man Gewinne machen kann, egal ob das für die Menschen gut ist, ob das für die Natur gut ist, ob das für unsere Ressourcen gut ist, im Moment fürs Klima. Wir sind dabei, den Planeten an den Rand des Absturzes zu bringen. Und der Fußball zieht mit. Im Fußball haben wir eine Unmenge von Wettbewerben mittlerweile. Ich habe es schon so oft gesagt, die Spieler werden hoch bezahlt, aber sie werden auch bis zum Gehen nicht mehr, fast ohne Urlaub, die Spitzenspieler Jahr für Jahr durchgenudelt, während wir früher bis Mitte 30, ich habe bis 38 gespielt und ich war topfit. Heute hören Spieler mit 31, 32 auf, weil sie teilweise 50 Pflichtspiele haben und gar keinen Urlaub durch WM, durch EM, durch Nations League, durch Confed Cup. Und das passt nicht. Es geht, damit wird uns auch, wie ich es eben gesagt habe, der Fußball weggenommen. Es ist einfach zu kommerziell. Kommerziell darf es sein, aber nicht auf eine Art und Weise, wo es nur noch ums Geld geht. Und das ist, wir verlieren die Bodenhaftung.
Ja gut, aber ich meine, den Fan freut es ja im Zweifelsfall. Ich meine, Geld schießt keine Tore, hat es oft irgendwie altruistisch geheißen, aber letzten Endes stimmt das ja gar nicht mehr. Ein Verein wie Manchester City hat über Jahre in der britischen Premier League gedümpelt, war immer sozusagen der kleine, hässliche Entlein neben Manchester United. Dann kamen die Investoren aus Abu Dhabi. Jetzt ist Man City ein europäischer Spitzenklub unter Pep Guardiola. Ja, die Fans sind hin und weg, ja?
Champions ja, die Fans League, vor Ort vielleicht. So. Die Fans ja. vor Ort vielleicht.
Und das bei den Fernsehübertragungen gucken auch Millionen zu.
Ja, das mag ja sein. In Manchester City sind sie alle glücklich. In Paris sind sie auch glücklich. Mhm. Obwohl Katar dort Millionen und Abermillionen reinschießt. Wir haben auch die Entwicklung, dass hier eher Clubs wie Hoffenheim, wie Leipzig, die große Firmen im Rücken haben. Bei Hoffenheim war es eine Anschubfinanzierung, mittlerweile nicht mehr so, aber Leipzig. Also das ist offensichtlich der Weg im Moment. Und das gefällt den Fans nicht. Natürlich haben wir qualitativ hochwertigen Fußball dadurch, aber für mich kann es nicht nur darum gehen, dass wir einen großen Spitzenfußball haben, sondern Sport ist eine der schönsten Sachen in unserer Gesellschaft. Und über den Sport kann ich viele Dinge erreichen. Der Spitzensport sollte eigentlich ein Vorbild sein für die vielen kleinen Vereine, die aber auch Probleme haben. In diesen Vereinen passiert Jugendarbeit. Nicht nur, um Spieler zu entwickeln, sondern um Leute von der Straße zu holen, um ihnen Werte zu vermitteln, um ihnen Regeln mitzugeben. Das ist etwas, was wir komplett vernachlässigen. Und was wir im großen Fußball völlig aus den Augen verlieren.
Was wäre denn, Herr Lien, wenn zum FC St. Pauli ein Mann wie Bill Gates käme? Ein philanthropischer Milliardär, der mit seinem Geld wirklich viel, viel Gutes tut in der Welt, kann man doch sagen, ne? Der kommt, sagt, ich liebe euren Verein, der sich so sozial einsetzt. Ich liebe Ewalds Bienen. Hier habt ihr 500 Millionen, macht was draus. Ist jetzt ein bisschen albern, ich weiß, aber nur mal so als Idee. Dann spielt vielleicht Neymar am Millantor.
Ja, er soll gerne kommen. Dann muss er sich vor der Jahreshauptversammlung hinstellen und muss sein Angebot machen.
Er kann nicht mit seinem Ferrari draußen vom Tor parken.
Ja, das ist egal. Das ist mir jedenfalls egal. Aber er kann ein Angebot machen, er kann sich hinstellen und dann werden die Mitglieder des Clubs, wir sind ein mitgliederbasierter Verein, entscheiden, ob wir so etwas machen oder auch nicht oder was wir machen wollen. Das ist der Vorteil. Wenn ich einen Club aus der Hand gebe, habe ich gar nichts mehr zu sagen letzten Endes. Und das wollen wir ja vermeiden. Also das ist eine der Aufgaben, die ich im Moment habe. Eben auch nicht nur, dass wir soziale Projekte innerhalb unseres Stadtviertels unterstützen. Viele Projekte, die aus unserer Fanszene kommen, sondern dass wir auch sagen, wir wollen eigene Projekte machen. Wir wollen den Sport wieder mehr in Schulen hineinbringen. In den Vereinen müsste viel, viel mehr passieren. Das verstehen unsere Politiker nicht. Dass Jugendarbeit nicht, um Top-Sportler zu entwickeln. Die meisten werden nie ganz große Sportler werden. Aber über den Sport habe ich eine riesengroße Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen etwas mitzugeben für ihre Persönlichkeitsentwicklung, für ihre Gesundheit. Viele, viele tolle Werte, die wir für unsere Gesellschaft brauchen. Und dazu müsste der Profisport ein Vorbild sein und nicht ein abschreckendes Beispiel. Und wir schauen, wir reproduzieren dort das, was wir in unserer Wirtschaft auch sehen. So viel Geld wie möglich produzieren, das ist ein falsches Paradigma. Damit sind wir an den Rand der Klimakatastrophe gekommen. Wir können nicht so weitermachen. Und deswegen auch nicht im Fußball. Und das ist auch eines der Ziele, dass wir haben. Ein anderer Fußball ist möglich. Und dafür kämpfen wir auch.
Aber gibt es auch noch diesen Moment, Ewald Lien, wo Sie im Stadion oder vielleicht vorm Fernseher völlig fasziniert und beglückt einem Spiel zuschauen, weil Sie einfach die Schönheit und Größe und ja vielleicht auch die Virtuosität eines Spielers, eines Spielzugs
natürlich
bewundern und dann nicht nur denken, dass der jetzt 10 Millionen verdient im Jahr.
Nein, natürlich nicht. Also ich liebe diesen Sport. Es ist mein Sport. Ich sehe unglaublich viel Fußball und gerne Fußball. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich möchte mir den Fußball nicht wegnehmen lassen. Überhaupt gar nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass er benutzt wird, nur um Geschäfte zu machen. Oder um, wie bei Weltmeisterschaften, irgendetwas reinzuwaschen oder von den Problemen eines Landes abzulenken. Alle Fußball-Weltmeisterschaften waren fast immer politisch. Sie sind politisch und ich kann nicht so tun, als wenn das nicht so wäre. Also das ist unser Fußball und ich möchte, dass er die Schönheit behält, dass er fair bleibt, dass wir auch wieder viel mehr Individualität haben, etwas, was wir vielen unseren Spielern durch die Ausbildung eigentlich wegnehmen. Diese Individualität, die Fairness, die Schönheit des Spiels, wunderbar. Alles wunderbar, aber es muss Grenzen geben der Kommerzialisierung und die sind wir gerade dabei zu überschreiten.
Ewald Lien, vielen Dank für Ihren Besuch, für dieses Gespräch.
Bitte sehr gerne.
Und ein paar letzte kurze Worte sagen Sie uns bitte noch zu Antonio Vivaldis vier Jahreszeiten. Eine Passage aus dem Frühling legen wir noch für Sie auf. Was verbinden Sie denn damit?
Ja, das ist, ich liebe ja auch sehr, sehr viele Stücke aus der klassischen Musik und das ist eines meiner Lieblingsstücke, ein Violinkonzert mit verschiedenen Themen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und ich liebe dieses Stück einfach, Violinmusik. Ich habe es in all den Jahren gehört und ich höre es auch heute immer noch gerne, jeden Tag.
Und wir hören das Scottish Chamber Orchestra und damit gehen dann diese Zwischentöne für heute zu Ende. In der nächsten Woche empfängt mein Kollege Klaus Pilger den Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche uns allen noch einen schönen Tag, eine angenehme Woche. Bis bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.